So, ich lese den Text für heute. Da heißt es in 1. Mose 22, in den Versen 15 bis 19. Der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und jetzt der entscheidende Vers. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und so kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb daselbst. Also, der Abraham, der ist so tief mit dem Herrn verbunden, dass er bereit ist, einfach auf die Stimme des Herrn hin einen Berg zu besteigen und dort seinen Sohn dem Herrn hinzugeben. Ein Vater tut das mit seinem einzigen Jungen, den er hat. Und zwar nur aus Liebe zu seinem Herrn, zu seinem Gott. Und darauf hat der Herr das gesagt: Abraham, weil du eine solche Hingabe erwiesen hast an mich, deswegen will ich dich segnen und will dich zu einem Volk machen, das ein großer Segen wird für die ganze Welt. Also das ist ein Segen, den Gott dem Abraham dreimal wiederholt hat. Und er sagt sogar: Ich habe bei mir selbst geschworen. Also einen höheren hat ja Gott nicht, mit dem er, auf dem er schwören kann, als auf sich selbst. Also mit einem Schwur hat Gott das belegt, dass weil der Abraham in dieser Treue Gott ergeben war, dass er jetzt dieses wahr machen möchte, was er ihm versprochen hat. Natürlich in dem Bewusstsein, dass ja Jesus, nicht wahr, dieses wahr macht, aber Jesus ist ja aus seinem Volk hervorgegangen. So, das wissen wir, darüber ist hier auch schon gepredigt worden, das weiß ich. Aber nun ist etwas geschehen, was nun unglaublich bezeichnend ist. Und darum geht es mir heute. Sein Sohn Isaac hatte nämlich die Vorstellung, dass dieser Segen, den Gott ihm gegeben hat, verheißen hat, ihm, seinen Söhnen, seinen Nachkommen, dass dieser Segen ein Segen ist, der ihnen zugute kommt. Also wenn man es etwas derb aussagen wollte, könnte man sagen, er hat ihm einen Wohlstandssegen versprochen, so dachte er. Also einen Segen, dass eben die Völker werden für ihn da sein, werden ihm dienen, sie werden eine Vorrangstellung haben und so. Und da ist es nun wichtig, dass wir erkennen, ich werde das noch genau deutlich machen, dass Gott eine ganz andere Vorstellung hatte. Gott hatte die Vorstellung, dass sein Volk ein Segensvolk wird für die anderen Völker. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir kennen ja die Geschichte, wie das mit dem Segen dann gehandhabt worden ist. Also der Isaac hat dann den Segen seines Vaters an seinen Lieblingssohn Esau weitergegeben. Der Abraham hat den Segen an den Isaac weitergegeben und der Isaac hat den Segen wie er dachte, an seinen Sohn Esau weitergegeben. Wir wissen alle, in Wirklichkeit war ja darunter verborgen, war ja der Jakob. Das war ja so diese schelmische Art. Also der hat dann mit seinem Täuschungsmanöver den Segen an sich gerissen. Warum? Weil schon die Kinder, die Nachkommen, haben schon die Vorstellung gehabt, wir werden dann sozusagen als Segensträger, werden dann persönlich einen großen Vorteil haben. Und da würden jetzt manche sagen, manche, die ja die Bibel kennen, die würden sagen, naja, das hat ja so kommen müssen. Denn es ist doch ganz klar, dass Gott von Anfang an den Jakob ausersehen hat. Also folglich ist das ja logisch, dass dann eben der Jakob den Esau mehr oder weniger schelmisch hat betrügen müssen, damit er jetzt der Verheißungsträger wird. Nicht, weil sonst wäre ja das alles nicht in Erfüllung gegangen. Also so sagen sich ja viele. Und es ist tatsächlich so, natürlich hat Gott den Jakob auserwählt und nicht in erster Linie den Esau. Das ist für uns völlig klar. Aber wenn du genau nachliest, und da will ich jetzt hinaus, wenn du mal die Bibel nimmst und mal ganz genau nachliest, dann merkst du, dass Isaak keineswegs den Segen seines Vaters weitergegeben hat. Nur seine verkürzte irdische Vorstellung, wie er dachte, dass der Segen sein sollte. Also einen, wenn du so willst, einen materiellen, diesseitigen Segen. Also achte mal darauf. Da sagt der Isaak, der ja den Segen von seinem Vater Abraham bekommen hat, und den haben wir ja gesehen, der sagt jetzt, als er den Segen weitergibt an den vermeintlichen Esau, sagt er, Gott gebe dir von der Fettigkeit der Erde Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Davon hat aber Gott dem Abraham überhaupt nichts gesagt. Das ist also ein sehr gewaltiger Segen, den jetzt der Isaak weitergegeben hat an den Jakob. Vermeintlicherweise dachte er ja, den Esau hätte er vor sich. Er hat also nur diesen Segen des Wohlergehens im Auge gehabt, dass es ihm und seinen Nachkommen wohlergeht. Sein Großvater Abraham hat einen ganz anderen Segen bekommen. Gott sagt, ich will dich, Abraham, segnen und deine Nachkommen, und du sollst ein Segen sein, und in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also ein elementarer Unterschied. Also diese Verheißung deutet weit hinaus auf die Größe der Gnade hin, die einmal in Jesus Christus der ganzen Menschheit zugutekommt. Das ist das, was Gott dem Abraham im Innersten zutiefst verheißen hat. Also es geht um das Heil der ganzen Völker. Das Heil für die Völker in Jesus Christus ist mit nichts, mit gar nichts zu vergleichen, was es in dieser Welt an Herrlichkeiten gibt. Und es gibt in dieser Welt große Herrlichkeiten. Aber das, was Gott dem Abraham verheißen hat, kannst du mit gar nichts in dieser Welt vergleichen. Also da müssen die Völker den Nachkommen Isaaks dienen, wie jetzt der Isaak ja sagt, damit sie Korn und Wein die Fülle haben. Also ich habe das jetzt mal sehr deutlich gesagt. Also Isaak hat den Segen umgedreht. Nicht? Er hat gesagt, du, mein Sohn, jetzt wie er glaubte, mein Sohn Esau, Jakob war darunter, du wirst jetzt zu einem Segen, in dem jetzt die Völker dir dienen werden. Du wirst Wein und Korn, wirst du die Fülle haben. Du wirst eine Zukunft haben, wie sie andere Völker nicht haben. Nichts dergleichen hat Gott dem Abraham gesagt. Er hat gesagt, alle werden durch dich gesegnet. Du wirst ein Segensträger sein. Also da hätte sich Jakob den Segen überhaupt nicht ergaunern müssen. Der lag ja schon in seinem Blut. Was der Vater Isaak weitergegeben hat, das ist gar nichts anderes als dieser ganz übliche Familiensegen, den viele Gläubige ihren Kindern weitergeben. Das ist für mich jetzt etwas ganz Entscheidendes, dass nämlich das, was hier in der Urgeschichte geschehen ist, dass das immer und immer und immer wieder unter den Gläubigen, die es eigentlich wissen müssen, wie wichtig es ist, dass Gott dich zum Segen für andere setzt und nicht, dass andere zum Segen für dich sind. Das ist nicht das Vorrangige, was Gott will, sondern dass du ein Segen bist und dass da eine tiefe Sehnsucht aus dir ausgeht, dass du ein Segen bist für andere. Das ist das, was Gott zutiefst auf dem Herzen hat. Und viele Eltern, die haben das dann sozusagen umfunktioniert, nicht wahr? Die beten dann ständig, dass die Kinder gute Schulnoten haben, nicht wahr? Dass sie, die legen Wert darauf, dass sie gut musizieren. So, das ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Aber das ist oft so, dass die Eltern, statt dass sie den Segen für ihre Kinder erbitten, dass die Kinder in dieser Welt für die Menschen ein Segen sind, erbitten sie den Segen in der Weise, dass die Kinder von dieser Welt her den Segen erfahren. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn ein Gläubiger wirklich in die Reife Gottes hineinwächst, dann merkt er das auch, dass hier etwas schief läuft. Also, da haben dann die Eltern so diesen tiefen Ehrgeiz. Nicht wahr? Mein Kind, das muss einmal vorbildlich sein, das muss gute Abiturnoten haben und es muss immer vorne an sein und so weiter. Nicht wahr? Also man hat ständig die Ausrichtung auf das rein Irdische und ist immer der Überzeugung, ich sage das ja Gott im Gebet, also folglich ist das alles richtig. Nein, ist es eben nicht, sondern Gott will, dass du das weitergibst, auf was Gott selber auf dem Herzen hat, im Blick auf dich in erster Linie, aber auch im Blick auf deine Kinder, dass du sagst, Herr, ich möchte eines, dass du meine Kinder dahin führst, wo du sie haben willst. Und ich möchte alles dran setzen, alles, was ich kann, dran setzen, dass das passiert und nicht, dass es ihnen einfach äußerlich wohler geht. Also das ist meine Botschaft aufgrund dessen, was wir schon in der Urgeschichte in gleicher Weise sehen. Also hätte Isaak tatsächlich den Segen Abrahams weitergegeben, dann hätte der Herr ganz bestimmt nicht zugesehen, wie der Jakob durch schelmische Weise jetzt den Segen an sich zieht, wie er da diesen Krampf macht, dass er sich da mit seinen Pelzen da überzieht, dass damit der Vater meint, es wäre der Esau. Nicht wahr? Das hätte alles er ersparen können. Aber das zeigt ja schon, wie die Kinder auch schon wieder ganz und gar gierig nach diesem Segen waren, nach diesem Wohlstandssegen. Das ist meine Botschaft. Auch im Neuen Testament ist es interessant, wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen, dass auch dieses Phänomen im Neuen Testament auch wieder zu sehen sind. Dass nämlich Paulus ist ja einer der Gemeindegründer gewesen. Aber Paulus ist ja einer gewesen, der ja die Gemeinde in die Tiefe der Geheimnisse Gottes hineingeführt hat. Also gerade was der Bruder, was du gelesen hast, nicht wahr, aus dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, das war der dritte Vers, nicht wahr, gerade da wird ja deutlich, dass der Paulus etwas Unerhörtes an Botschaft hat. Paulus hat eine Botschaft gerade im Epheser. Epheser 3, du hast das gelesen, da geht es von Epheser 3 bis Epheser 14. Wenn du mal Gelegenheit hast und Zeit nimmst, dann lies mal diese Verse, was Paulus in diese Verse hinein, ich möchte fast sagen, bösartigerweise Geheimnissen hat. Aber er hat ja das von Gott bekommen. Das ist so unerhört, so unerhört, was Gott uns verspricht im Epheser 1, Kapitel 1, 3 bis 14, was Gott dort verspricht. Also ich will damit nur sagen, Paulus hat beide Seiten gehabt. Er hat auf der einen Seite, ist er ganz evangelistisch gewesen, hat 3 Missionsreisen gemacht, wir kennen das ja, aber auf der anderen Seite hat er auch die Gemeinde in die Tiefe hineingeführt, dass sie nicht an der Oberfläche stehen bleibt. Jetzt hat es damals ja dann Gemeinden gegeben, die gesagt haben, ach, der Paulus und so, der hat da so verrückte Ideen und so, nicht, also was der Paulus den Ephesern schreibt, auch den Philippern und den Korinthern, was er denen schreibt, nicht Korinther, Kolossen, was er denen schreibt, das ist alles so abgehoben, nicht wahr? Wir wollen doch bei dem bleiben, bei dem Einfachen, was das Evangelium sagt. Das klingt immer sehr demütig, ist aber nicht im Willen Gottes. Gott will, dass wir sein Wort ausschöpfen, so wie er es uns in der ganzen Tiefe und Fülle gibt. Und da ist der Apostel Paulus eine der führenden Persönlichkeiten gewesen. Er hat ihnen genau das aufgezeigt, was der Herr dem Abraham schon mit einem Segen mitgegeben hat. Also was das Unerhörte, was Gott dem Abraham gezeigt hat, gegeben hat, das hat der Paulus dann in einer Weise ausgelegt, dass eben die Gemeinden das teilweise gar nicht fassen konnten. Nicht, die haben dann so gesagt, na ja, also dieser Apostel Paulus, also ich weiß gar nicht, was der eigentlich will und so, das gibt doch nur so ein elitäres Denken und so, also sie kamen damit gar nicht so zurecht. Und da hat ja dann Paulus auch sehr drunter gelitten. Er hat dann gesagt, also die Menschen in Asien, die haben mich alle verlassen. Nicht wahr, die Menschen in Asien, das hat Paulus ja gesagt, kann man nachlesen. Und jetzt haben diese Menschen, die den Paulus verlassen haben, die haben ihn ja nicht deswegen verlassen, weil sie gesagt haben, der Paulus ist ein Irrlehrer. Oder weil sie gesagt haben, Paulus hätte nicht recht, sondern sie haben ihn verlassen, weil sie einfach gesagt haben, da kommen wir nicht mehr mit und das betrifft uns nicht. Also sie haben sozusagen sich dann reduziert in ihrer Verkündigung, sind dann auf einer Ebene stecken geblieben, wo Paulus eben sie hätte weiterführen wollen. Also da ist praktisch auch wieder das Ähnliche entstanden, was schon damals in der Urgemeinde entstanden ist. Also dass man einfach das, was Gott uns an der Fülle und an der Tiefe und an dem Reichtum gibt, was wir im Grunde, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich auch fast nicht fassen kann, wo ich auch manchmal schon gedacht habe, kann man das wirklich so nehmen? Kann man das wirklich so nehmen? Das hat Paulus denen mit großem Inbrunst vermitteln wollen. Und da haben dann viele abgeschaltet. Genauso wie die Söhne vom Abraham abgeschaltet haben und das, was der Abraham eigentlich bekommen hat, dann relativiert haben. Also Paulus hat am Ende seines Lebens eine ganz tiefe Not gehabt. Er hat dem Timotheus hat er das geschrieben. Ich habe es da aufgeschrieben, 2. Timotheus 1, nicht wahr? Da sagt er, Timotheus, bewahre dieses, was ich dir gesagt habe, dieses kostbare Gut im Heiligen Geist. Bewahre es. Du weißt, dass sich alle von mir abgewandt haben, die in der Provinz Asien sind. Also sie haben sich abgewandt, nicht, nicht von seiner grundsätzlichen Botschaft. Sie sind ja gläubig gewesen, sind ja Gläubige gewesen. Die haben auch gewusst, Paulus gehört zu uns. Aber sie haben sich abgewandt von seiner heilsgeschichtlichen Schau, die alle Völker einbezieht, nicht wahr? So dass sie dahin kommen, wo der Abraham bereits schon die Verheißung von Gott bekommen hat, dass Gott sie dahin führt. Also wir verstehen, da sind Zusammenhänge zwischen diesem, was der Abraham bekommen hat und was Paulus bekommen hat, das gehört zusammen. Paulus hat das nur noch detailliert ausgelegt, auf Jesus hin ausgelegt, was damals der Abraham einfach in einem pauschalen, grundsätzlichen Satz von Gott bekommen hat. Das ist mir wichtig, dass wir das einmal sehen. Das heißt, wenn wir jetzt fragen, was hat jetzt das mit meinem Leben zu tun, dann sage ich dir, das hat wirklich etwas zu tun, dass du in deinem Leben eben merkst, wie kostbar das ist, wenn dich Gott mal in der Weise berührt, innerlich berührt, dass du sagst, ich habe eigentlich für meine Kinder keine ehrgeizigen Ziele mehr. So viele fromme Eltern haben so ehrgeizige Ziele. Sag sie, die lege ich ab. Wenn mein Kind einen einfachen Beruf hat, dann ist das wunderbar. Hauptsache, es wird zu einem Segensträger in seiner Umgebung. Ich habe viele Fehler, so, aber diesen Fehler habe ich nicht. Das war mein großes Anliegen, mein ganz großes Anliegen, dass meine Kinder nicht Karriere machen in dieser Welt, sondern dass sie wirklich in diesem Sinne eine lebendige Fackel Gottes in dieser Welt werden. So, also diese Menschen lassen also die Offenbarung des Apostels Paulus eben nicht in dieser Weise zu. Da gibt es also in den Predigten eben kaum Predigten mal eben über den Epheserbrief, gerade jetzt, was der Bruder gelesen hat. Er hat den ersten Vers gelesen, da steht ja da von diesem großen Segen, mit dem uns Gott gesegnet hat. Und dann kommt dieser große Segen, musst du mal nachlesen, musst du Zeit lassen. Und dann gehen dir Augen auf, wie Gott dann diesen großen Segen entschlüsselt hat in den detaillierten ich glaube, es sind 12 oder 13 so detaillierte Segensbereiche Gottes. Die sind unerhört. Wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich ja mal drüber reden. Also Jesus hat damals die Leute ja auch gesagt, also Jesus hat doch gesagt, so werden sie mit Paulus diskutiert haben. Hör mal zu, Paulus. Jesus hat doch gesagt, weil ihr mich liebt und weil ihr glaubt, dass ich vom Vater komme, deswegen hat der Vater euch lieb. Das hat doch Jesus gesagt, Paulus. Und dann denken sie im Innern, also da kann jetzt ja Paulus, dieser Radikalinski, der kann jetzt da nichts mehr hinzufügen. Und dann hat ja Paulus hinzugefügt und hat gesagt, doch. Jesus hat uns schon geliebt, als ihr noch Feinde wart, als ihr von Jesus überhaupt nichts wissen wolltet. Da hat euch Jesus geliebt, da hat schon Jesus seine Hand auf euch gelegt. Nicht wahr? Das ist ein großer Unterschied, also ob wir in dieser Weise die Gnade Gottes in dieser ganzen Tiefe begreifen oder ob wir die Gnade Gottes immer noch ein Stück weit relativieren auf unsere Verhältnisse hin. Also, ich sag das einfach einmal, weil mir das wichtig ist. Ich habe ein Buch gelesen von einem Astronomen. Und er hat mich, als ich das gelesen habe, ich war so neidisch, dass ein Mensch so die Tiefe der Unendlichkeit im Kosmos, diese unendliche Größe Gottes durchschauen kann, dass er sie mir erklären kann. Und er selber glaubt überhaupt nicht an diesen Vater. Verstehst du, ist ja im Grunde ein Nonsens, aber es ist so. Und so kommen mir manchmal auch Menschen vor, die sich im Glauben so reduzieren, als wäre dieses Leben auf dieser Erde alles. Und sie sind gläubig, sie sind gläubig, sie wissen, dass der Herr Jesus für sie gestorben ist. Sie sind meine Geschwister und das tut mir irgendwie ein Stück weh. Und deswegen sage ich das auch mit einer gewissen Leidenschaft, mögst mir verzeihen. Also Isaac hatte dann kaum seinen Segen weitergegeben an seinen vermeintlichen Esau, also an den Jakob. Da kommt ja dann der Esau vom Feld zurück und freut sich schon auf seinen Segen, nicht wahr? Und wir kennen ja die Geschichte, da war ein Riesenschrei vor Gott, nicht wahr? Jetzt hat mir der Jakob die ganze Zukunft kaputt gemacht. Damit, weil er mir den Segen geklaut hat. Da hat er doch nur an sein Wohlergehen gedacht. Also dort hat sich der Segen Isaaks gezeigt, den er seinem Bruder entrissen hat. Also der Jakob hat dann so schnell wie möglich sich verduften müssen, nicht? Ist dann mit dem wenigen, was er hatte eigentlich gar nichts, ist er dann geflohen, ist er dann zu seinem Schwiegervater Laban geflohen und ist dann dort 20 Jahre geblieben. Also der ganze Wohlstandssegen, den er ja tatsächlich bekommen hat, der ist ja dann bei seinem Schwiegervater auch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Also was der Jakob in die Hände nahm bei seinem Schwiegervater, ist ihm immer auf seltsame Weise gelungen. Der hat die verrücktesten Dinge gemacht, wenn ich denke, wie der seine Ziegen da vermehrt hat und so. Also das ist ja ganz seltsam, nicht wahr? Und es ist ihm gelungen. Er ist, als er dann nach 20 Jahren wieder weggereist ist, ist er mit einem großen irdischen Segen, ist er dann wieder nach Hause gezogen, nicht wahr? Also der hat eine große Herde gehabt, er hat 11 Kinder gehabt, 11 Söhne gehabt, er hat 2 Frauen gehabt, also eine ganze Menge gehabt. Aber das ist nicht der Segen Abrahams, das ist der Segen Isaaks, den er von seinem Vater hat. Und das wird dem Jakob dann ja bewusst, als er wieder an derselben Stelle war, wo er auf dem Hinweg, als er auf der Flucht war, zu seinem Schwiegervater, da hat er diese Stelle gehabt, wo da die Himmelsleiter war, wo die Engel rauf und runter gingen. Und jetzt ist der Jakob, hat dann, weil er Angst hatte, der Esau, der Bruder, könnte ihn umbringen und könnte auch seine ganze Erbschaft da, was er jetzt hat, umbringen, da hat er dann die über den Jordan geschickt und ist dann ganz allein übrig geblieben. Und da hat der Jakob dann gewusst, in dieser Nacht, wo er völlig, völlig mittellos war, völlig hilflos war, wo er nur noch wusste, da ist nur noch Gott über mir und ich bin allein am Ufer des Jordans. Alle meine Frauen, also die 3 Frauen, 2 Frauen und die Kinder und die ganzen Herden, alles ist über den Jordan gegangen. Ich bin völlig allein an der Stelle, wo die Himmelsleiter war. Und da hat er gespürt, da muss er gespürt haben, dieser Segen, den ich bis jetzt hatte, dieser Wohlstandssegen, der hilft mir jetzt nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt einen Segen, der ganz tief hinabreicht in mein Innerstes. Und da, als dieses war, als er diese Erkenntnis hatte, da sieht er dann schon am Horizont, sieht er schon, wie der Esau herbeimarschiert mit seinen 400 Soldaten. Muss man mal vorstellen, Der hat innerhalb von 20 Jahren, also wo der Bruder, da diesen, der Jakob, wo er diesen Reichtum erworben hat, hat der Esau 400 Soldaten erworben. Das ist ein ganzes Bataillon. Und jetzt sieht er, wie das Bataillon auf ihn zukommt. Das heißt, wie jetzt die Rache seines Bruders auf ihn zukommt. Und der Esau, der weiß, wenn mein Bruder kommt, dann hat er keine Chance gegen meine 400 Soldaten. Also völlig allein steht er jetzt an diesem Ufer seinen Soldaten, den Soldaten gegenüber. Nicht wahr? Und der Jakob hat dann gebetet und hat gesagt, Herr, du weißt, als ich herreiste, da hatte ich nur diesen einen Stab in Händen. Jetzt habe ich meinen ganzen Reichtum über den Jordan geschickt und jetzt bin ich wieder ganz allein, wieder nur mit meinem Stab und ich weiß, jetzt kommt mein Bruder und die Rache kommt jetzt auf mich zu. Also wie ein Fluch aus der Vergangenheit bleibt jetzt der Jakob allein am Ufer zurück, ohne dass er um den großen Segen weiß, der eigentlich ihm gehört, den er aber so, mindestens verbal, nicht bekommen hat bis dahin. Und so schreit er jetzt, ohne dass er weiß, ohne dass er die Zusammenhänge sieht, schreit er nach dem Segen Abrahams, nach diesem großen Segen, den Gott seinem Großvater versprochen hat. Ich weiß nicht, ich will hier mal einen kurzen Stopp machen und dich mal fragen, ob du jemals auch so eine Situation gespürt hast, ob dich Gott einmal in so eine Situation hineingeführt hat, dass du merkst, dass der große Segen, nachdem du dich ausgestreckt hast und der dir vielleicht auch zuteil geworden ist, es gibt ja auch Menschen, denen wird der große Segen, der große irdische Segen als Gläubiger auch zuteil. Dass du aber dann gemerkt hast, wie das alles zerrinnt, wie das alles nicht mehr trägt, dass du auch gemerkt hast, dass dieser vordergründige Segen, den du vielleicht leichtsinnigerweise immer einfach als großer Segen Gottes bezeichnet hast und du hast dir vielleicht auch was eingebildet, hast gedacht, das ist auch richtig so, denn du hast ja täglich deine Andacht und deine Gottesverbindung gezeigt, also das steht dir zu. Es kann ja sein, nicht wahr, dass du wirklich in diesem Segen gestanden hast, aber dann kommt mal ein Punkt im Leben, das ist nicht bei allen so, aber wenn dich die Gnade Gottes erreicht, dann ist das so, wo du plötzlich merkst, das trägt alles nicht. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich sage das vor Gott, ich hatte diesen Punkt erreicht. Hatte diesen Punkt wirklich in der Tiefe erreicht, wo ich merkte, all dieser Segen, ich hatte wirklich so vieles gemacht und hatte eigentlich, mir ging es eigentlich gut im Leben, ich hatte ungeheure Freiheiten und so. Und dass plötzlich das alles, ich möchte fast sagen, wie so ein Fluch auf dir lastet. Und wo du merkst, du musst dich jetzt ausstrecken nach diesem neuen Segen des Abrahams, nach diesem Segen, dass du ein Segen wirst für andere und nicht, dass es dir immer gut geht und dass du immer sagst, wunderbar, wie der Segen Gottes mich erreicht, wunderbar. Das kann eine ganz große Schieflage in deinem Glaubensleben bedeuten. Also, zum Schluss. Zu dem Jakob kam ja dann eine ganz merkwürdige Gestalt in diese Situation hinein, in der der Jakob jetzt ist. Da kam also aus dem nächtlichen Flussnebel heraus, kam da irgend so ein Geist, eine Gestalt. In der Bibel heißt es, es wäre Gott gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, ich lasse es einfach so stehen. Aber es kam eine Gestalt und der Jakob hat gemerkt, diese Gestalt hat jetzt diesen Segen, den ich jetzt brauche, den ich bis dahin nicht hatte. Ich hatte allen äußeren Segen für die Welt, von der Welt her, aber jetzt brauche ich diesen Segen.
Da hat er ja in dieser Nacht gerungen, wie er nur konnte, für diesen Segen. Und es ist ganz interessant, jetzt muss man da mal hineinschauen in diese Geschichte. Jetzt ist es so gewesen, dass ja der Jakob, weil er ja gewohnt war bis dahin, immer das zu erringen, was er erringen wollte, also was er Lust hatte, nicht wahr? Das hat er einfach errungen durch seine Bauernschleue, die er hatte, durch seine Intelligenz, die er hatte, durch seine Cleverness, die er hatte, durch das, was ihm auch der Segen des Vaters, also des Isaac, gegeben worden ist. All das ist ihm immer zugeflossen. Und jetzt, wo er nichts mehr hatte, wo er alles über den Jordan geschickt hatte und völlig allein war, nur noch die Bedrohung seines Sohnes da war, jetzt plötzlich schreit er nach dem Segen des Abraham, nach diesem großen, tiefen Segen, wo er weiß, nur dieser Segen trägt mich jetzt in diese tiefsten Tieflage meines Lebens hindurch. Dann kämpft er also, weil der Jakob ja gewohnt war, immer für seine Sache zu kämpfen. Der kämpft jetzt um den Segen und der andere kämpft aber. Man könnte jetzt sagen, als Bibelleser könnte man sagen, es ist ein Widersinn. Der Mann da vom Flussufer, der muss ihm ja im Namen Gottes den Segen bringen, dem Jakob. Aber der kämpft ja gegen den Jakob. Ja, wenn ich doch jemandem einen Segen bringe, dann kämpfe ich doch nicht gegen den, sondern dann lege ich dem den Segen vor. Jetzt hat der aber kämpfen müssen, weil der Jakob gewohnt war, immer das zu erkämpfen, was er wollte. Der Segen des lebendigen Gottes, der dir zusteht, der aber für die Menschen gedacht ist, denen du begegnest, dieser Segen, den kannst du nicht erringen mit irgendwelchen Tricks oder mit irgendwelchen Überlegungen, die du machst, sondern das ist der Segen der reinen Gnade Gottes. Und das musste der Jakob, musste das durchexerzieren, dass er jetzt diesen Segen nicht mehr erringen kann. Und deswegen lässt diese Gestalt, die jetzt daherkommt und dem Jakob den wahren Segen Abrahams bringt, den lässt er jetzt auspowern, bis er völlig ausgepowert ist und dann den Segen Gottes nur noch aus der Gnade heraus empfangen darf. Das ist für mich die Botschaft, die hier aus diesem Text heraus zu hören ist. Und ich sage dir, Gott hat mich auspowern lassen. Hier steht ein Mann, der ausgepowert ist, der so viele Fehler gemacht hat. Deswegen kann ich auch Menschen sehr gut verstehen, die Fehler gemacht haben. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ohne mich herauszustreichen, ich kann dir sagen, ich kann die Menschen verstehen. Ich bin kaum je Menschen begegnet, wo ich sagen musste, das kann ich jetzt nicht verstehen, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Weil ich die Fehler alle hinter mir hatte. Aber Gott hat eben mich auch auspowern lassen müssen, bis ich gemerkt habe, was Gott mir schenkt an den tiefsten, größten, wunderbarsten Werten, wie sie der Bruder angedeutet hat im Epheserbrief. Das ist allein nur durch die Gnade gekommen. Deswegen will ich, wenn ich hier bin oder wo ich bin noch an anderen Orten, ist mir eines wichtig, dass ich den Menschen immer wieder auf die reine Gnade Gottes hinweise. Es ist Gnade, dass du hier bist. Es ist Gnade, dass du zum Glauben gekommen bist. Es ist Gnade, dass du Sehnsucht hast nach Jesus. Es ist Gnade, dass du noch die Jahre vor dir hast. Es ist reine Gnade. Und jetzt ist es wichtig, dass aus dem heraus, aus dieser Erkenntnis heraus, in dir der tiefe Wunsch entsteht, dass auch andere durch dich gesegnet werden. Dann bist du hundertprozentig unter dem Segen Abrahams stehend. Amen. Ja. Wir stehen auf und fehlen, ja. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.